Okay, jetzt gehen wir weiter bei Seite 4 von Enkern Ding. In der zweiten Stunde jetzt möchte ich beleuchten, was bewirkt die Gottesfurcht? Jetzt haben wir zuerst gesagt, was ist die Gottesfurcht und was bewirkt sie? Und der erste Punkt, Gottesfurcht bewirkt in uns den Wunsch, ihm gefallen zu wollen. Wenn ein Mensch Gott fürchtet, in rechter Weise, noch möchte Gott gefallen. Er will ihm gefallen. Und darum lebt er anders. Das ist eher, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es gibt so Respektspersonen, die was man respektiert. Jetzt nicht Angst hat, aber die respektiert man einfach. Aus verschiedenen Gründen. Und das fällt mir aber auf, da gibt es so zwei oder drei auch in meinem Leben. Und die, wenn ich die Füße oben habe oder was, wenn der eine kommt, dann tue ich die Füße oben. Ich weiß gar nicht. Er macht es auch wahrscheinlich gar nichts aus. Aber das tut man einfach. Weil man hat einen gewissen Respekt vor der Person und dann benimmt man sie irgendwie anders. Man möchte ihm gefallen oder ihr. Und da habe ich vor Jahren ein Buch gelesen, das heißt The Joy of Fearing God, die Freude an der Gottesfurcht. Da ist eine Geschichte, was mir gut gefallen hat. Das hat ein Pfarrer geschrieben und der Pfarrer hat das geschrieben. Vor Jahren traute ich ein ganz liebes, junges Ehepaar. Sie waren unheimlich verliebt ineinander und sind es bis zum heutigen Tag. Sie lernten sich bereits als 13- und 14-jährige Teenager kennen und wollten seitdem nie sonst jemand heiraten. Nach den Flitterwochen traf ich sie am Sonntag in der Kirche. Ich begrüßte sie und fragte scherzhaft, ob sie das erste Abendessen schon angebrannt hat. Beide lachten und die Frau antwortete mir: Weißt du, ich hatte solche Angst, dass irgendetwas total schief gehen würde. Ich hörte immer, dass junge Frauen nicht kochen können und darum habe ich mich entschlossen, das beste Abendessen für meinen Mann zu kochen. Ich fing schon um 3 Uhr Nachmittag an zu kochen, dass ich ja fertig werde. Als ich dann fertig war, hatte ich solche Angst, dass es ihm nicht schmecken würde und als Johannes dann von der Arbeit später als erwartet nach Hause kam, hatte ich solche Angst, dass es zu lange am Herd war und das Fleisch zerfallen ist. Ich unterbrach sie und sagte: Du hast jetzt 3-mal behauptet, dass du dich gefürchtet hast, dass du Angst gehabt hast. Glaubst du, dass Johannes dich geschlagen hätte, wenn das Essen nicht ganz gut geschmeckt hätte? Mit einem überraschten Blick schaute sie ihren Ehemann an und antwortete: Natürlich nicht. Und so wie sie ihn ansah, konnte man jedes sagen, wie sehr sie sich liebten. Aber ich gab nicht so schnell auf und fragte nochmal: Du hast 3-mal gesagt, dass du Angst gehabt hast. Sie antwortete nur: Ja, du weißt schon, was ich meine. Natürlich verstand ich, was sie meint. Ihre Angst war nicht etwas Furchtbares oder Entsetzliches. Ihre Angst war der große Wunsch, ihrem Ehemann eine Freude zu machen. Und in diesem Fall war ihre Angst der Anfang eines wunderschönen Abends mit ihrem Ehemann. Die hat mir gut gefallen, weil das sagt man ja so, ich habe so Angst gehabt, dass das und das. Aber nicht, weil man Angst hat, sondern weil man den anderen gefallen möchte. Und das bewirkt, die Furcht Gottes bewirkt in uns den Wunsch, ihm gefallen zu wollen. Nicht Gebote halten, weil man es muss, sondern Gebote halten, weil man will. Weil man ja fürchtet und liebt. Zweite, Gottesfurcht bewirkt, dass ich mich anders benehme. Wenn Menschen ehrfürchtig sind, benehmen sie sich anders. Es war ganz interessant, vor ein paar Jahren, da haben wir die Dachsteinbeleuchtung gehabt. Wir waren da auf der Dirlohn hinten oben. Da waren 2000 Leute ungefähr oben. Da haben wir den Johann beleuchtet, den Steinerweg und Dachstein in Grad. Und Tante Lore war auch oben und bei der Südwand hinten, ich meine, bei den 2000 Leuten oder was sind gewesen. Und um 10 Uhr auf die Nacht, war der Albert der Raketen anzünden, da haben wir oben halt überall die Magnesium-Ding anzünden. Hat sie gesagt, das war ganz interessant. Weißt du, da reden Leute, hunderte Leute um und um, man redet und man lacht und alles Mögliche. Und wie die Lichter angegangen sind, ist auf einmal total still gewesen. Keiner hat was gesagt für Minuten. Es war nur ruhig. Jeder hat gewusst, das ist gewaltig. Das ist nicht Disneyland, das ist wirklich. Und interessant, da war eine gewisse Ehrfurcht, ein gewisses Staunen. Und wenn man ehrfürchtig ist und staunt, dann benimmt man sich auf einmal anders. Und dasselbe ist, wo man vor Gott ehrfürchtig ist und staunt, man benimmt sich anders, wo man Gott fürchtet, als wenn man vor Gott nichts wissen will. Wenn man sich bewusst ist, Gott ist bei mir und Gott sieht mich. Darum bewirkt es ein anderes moralisches Benehmen. Das Dritte, Gottesfurcht ersetzt die Menschenfurcht. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Jemand hat es einmal so ausgedrückt, wenn du Gott fürchtest, dann musst du Menschen nicht mehr fürchten. Mir alle, ob du das zugibst oder nicht, ob es dir bewusst ist oder nicht, wir alle haben Menschenfurcht. Der eine mehr, der eine ein bisschen weniger. Wir alle fürchten uns davor, was gewisse Menschen über uns denken. Du kannst jetzt sagen, ja, mir ist das wurscht, was ich für Arten habe, was sich der andere denkt. Ja, kann sein, dass dir wurscht ist, was für Arten das heißt. Aber dir ist vielleicht nicht wurscht, was die anderen denken, wie schnell, dass du auf die Wurzeln auflaufst. Der andere sagt, ja, das ist mir wieder komplett wurscht, aber mir ist nicht wurscht, was ich für Gewand da habe. Der andere sagt, mir ist komplett wurscht, was ich für Gewand da habe. Und so weiter. Jeder hat seinen Bereich, wo er Menschenfurcht hat. Und zum Beispiel, ich weiß, ein paar Leute, die kommen, gehen heute Abend, aber die kommen nicht daher, weil was denken sie, meine Freunde, und die wissen, ich gehe zum Dauernhof. Das nennt man Menschenfurcht. Dasselbe ist bei Bibelkreisen. Ich weiß, ein, zwei bei mir, die kommen gern zu unserem Bibelkreis. Aber das tut nicht, weil meine Verwandten erfahren, dass ich zum Bibelkreis gehe. Das tut nicht. Das nennt man Menschenfurcht. Oder wenn du Vormittag laufen gehst. Nein, Vormittag kann man nicht laufen gehen. Aber was denken die? Ich meine, ich habe keine Arbeit. Oder daheim, wenn Lore ist auch mal Vormittag gegangen, hat auch einmal gesagt, kannst gar nichts zu arbeiten. Hat sie gesagt, nein, ich arbeite so schnell, da laufe ich auch noch heim. Aber, oder es ist auch das Gleiche, wenn ihr aber unerwarteter Besuch kommt. Tante Lore, nein, wie es bei mir ausschaut, schaut ja nicht gut so aus. Aber alle gleich, nein, das schaut ja blöd aus, weil es so ausschaut. Gell? Es ist alle, das ist diese Menschenfurcht. Und das sind aber die Sätze wie, nein, das schaut ja blöd aus. Weißt du? Oder, nein, das ist jetzt ein Schammer. Nein, das kann man nicht tun. Ja, warum nicht? Ja, weil das kommt sich ja dem was denken. Das nennt man Menschenfurcht. Einer hat einmal gesagt, es ist nicht wichtig, was man über uns sagt, es ist wichtig, was wir darauf antworten. Und wisst ihr, was die Bibel dafür sagt? Über Menschenfurcht? Im Sprüche 29, Vers 25, ist ein wichtiger Vers, da sagt uns Gott in seinem Wort, Menschenfurcht stellt euch eine Falle. Wer aber auf dem Herrn vertraut, der ist in Sicherheit. Menschenfurcht stellt dir immer eine Falle. Sie lähmt und behindert uns, reif zu werden. Es ist richtig, Menschen gefallen zu wollen. Das ist nichts einzuwenden. Ich glaube, das sollte man. Menschen gefallen wollen. Aber Menschen zu fürchten, schaut blöd aus, nein, kann man nicht tun, das lähmt uns. Die Frage, warum kämpfen wir so sehr mit Menschenfurcht? Und da ist keiner ausgenommen. Egal, wer es bist, ob es sozial ganz oben bist oder ganz unten, wir kämpfen alle damit in unserem Umkreis. Im Johannes 12 ist ein interessanter Vers. Im Johannes 12, Vers 42 und 43, da steht, es glaubten aber viele von den Obersten, die Obersten der Pharisäer, viele glaubten an ihn. Das waren jetzt entweder waren es die Priester oder jetzt habe ich den Zusammenhang nicht so, für die Obersten auf jeden Fall, ob es politisch oder religiös Oberste waren. Doch wegen der Pharisäer bekannten sie ihn nicht, damit sie nicht aus der Synagoge ausgeschlossen würden, denn sie liebten die Ehre bei den Menschen mehr als die Ehre bei Gott. Das ist der Schlüssel. Sie liebten die Ehre bei Menschen, er ist wichtiger, was die Menschen sagen, als bei das, was Gott sagt. Und das nennt man Menschenfurcht. Und das Schöne ist, wenn ein Mensch lernt, Gott zu fürchten, dann brauchst du Menschen nicht mehr fürchten. Ich erzähle die Geschichte, aber wenn ich schon erzählt habe, tut mir leid. Aber das ist so plastisch. Da ist ein Meister, ein Geigenmeister, und der bringt seinen Schüler Geigenspielen bei. Und der Schüler ist extrem begabt, ausnahmsweise begabt. Und so ist der Bub erst 12 Jahre oder was, oder 10, ich weiß nicht, was er war, und spielt das erste Konzert. Ist ein bisschen nervös, steht draußen und er spielt seine Geige und er spielt so gewaltig, die Menge applaudiert und tobt nach seinem ersten Stück. Und er steht oben da draußen und schaut und schaut und schaut und kommt nicht viel auf. Spielt das zweite Stück, wieder die Menge applaudiert und der Bub schaut einfach und schaut. Beim dritten Mal wieder Menge applaudiert, schaut und auf einmal sieht er hinten in der letzten Reihe, wie sein Meister hinten steht und klatscht. Und da lacht er. Und ich habe mir gedacht, das ist ein schönes Bild, wenn wir, so wie wir leben, jeden Tag, können wir auf Gott schauen und wissen, Gott lächelt, wenn er uns sieht. Gott applaudiert, wenn er uns sieht. Wollen wir einmal Freiheit machen? Oder ist es uns wichtiger, dass die Menschen applaudieren? Das ist Menschenfurcht oder Gottesfurcht. Irgendwen wirst du immer fürchten. Die Bibel sagt aber, Menschenfurcht stellt eine Falle. Wer aber dem Herrn vertraut, der ist in Sicherheit. Und im Psalm 118, das war in Martin Luther sein Lieblingspsalm, meiner ist auch fast, das ist ein super Psalm. Psalm 118, Vers 6 steht, der Herr ist für mich, ich werde mich nicht fürchten. Was könnte ein Mensch mir tun? Im Vers 8, es ist besser, sich bei dem Herrn zu bergen, als sich auf Menschen zu verlassen. Der Herr, Gott, ist fester, er ist sicherer, als wir die Menschen. Und darum, wenn einer beginnt, Gott zu fürchten, dann kann er aufhören, die Menschen zu fürchten. Dann das vierte, Gottesfurcht ersetzt Aberglaube. Es sind nicht wenige Menschen bei uns, die was Getriebene sind durch Aberglaube. Das tut mir aber so abspulen, so, ja, ist nicht so tragisch und nicht so wild, aber man glaubt es gar nicht, wie viel bei uns im Mondkalender glauben. Ich war schockiert mit das ein bisschen. Ja, wenn es das Pflanze einsetzen oder die Haare oder die Fingernägel, weiß nicht, was soll es noch, das muss alle genau bei den und den Tag sein. Und das sind fast Getriebene. Nein, heute Tag, heute muss ich das tun. Frei sind die nicht. Das sind getriebene Menschen. Weil sonst ist es ja nicht gut oder sonst geschieht Unglück. Das nennt die Bibel Aberglaube. Oder Götzendienst, kann man es auch nennen. Ein solcher Mensch ist eigentlich ein Sklave. Bei Horoskope ist hoffentlich nicht so tragisch, aber ich weiß nicht, wie viel das tatsächlich lesen und ernst nehmen. Das stimmt auch für jeden, aber mehr oder weniger. Oder Freitag der 13. Man lacht darüber, aber manche nehmen das immer noch ernst. Das nennt man Götzendienst. Oder wenn eine schwarze Katze über den Weg läuft. Oder beim Häuselbau ein Ohr im Dorf, Stauchstuhl rein. Oder Angst vor Geistern und so weiter. A New Age. Ein paar liebe Bekannte, Freunde, die was auch da drin waren. Ja, da musst du einen Kurs in einen laufen und darfst keinen versammeln, weil sonst fährt dir die Erkenntnis wieder. Muss ich wieder weiter. Du bist ständig getrieben. Und das Wunderbare ist, Gottesfurcht ersetzt Aberglaube. Man kann frei sein von den ganzen Scharlatanerei. Und man kann frei leben. Gottesfurcht befreit. Da habe ich auf einer Konferenz, das war faszinierend, die Geschichte erzählt von einem Palästinenser, einem Moslem, der Dysir Abu Sada. Das war ein Fatah-Kämpfer und ein Sniper, hat Leute geschossen, aber den Palästinenser gegen Israel kämpft er. Er ist dann auf den USA ausgesiedelt, hat ein Restaurant aufgemacht und wollte dann sein Restaurant, er hat ein größeres gebraucht, wollte umsiedeln und da war ein Haus, hat genau passt. die das Gebiet hat genau passt und so weiter. Aber es war eine Leichenhalle, eine ehemalige. Und er hat Angst vor Geistern der Verstorbenen, jetzt wollte er das nicht kaufen. Und dann hat er am Abend einen Ghost von ihm erzählt, und der Ghost war ein Christ, ein gläubiger Mann. Und dann hat er ihm erzählt, dass er halt gerne umzieht, aber diese Leichenhalle hat Angst vor den Geistern. Und der hat ihm dann gesagt, du hast Angst, dort einzuziehen, weil du hast keine Furcht vor Gott ist in dir. Weil du Gott nicht fürchst, darum fürchst du die Geister. Und diese ziemlich dramatische Geschichte, der ist in der Nacht dann gläubig geworden, hat sich bekehrt und hat angefangen für Juden zu beten, diese Palästinenser. Und heute haben sie einen Dienst, die sind zu zweit, der Jude, der Moran Rosenblit und er, der Jude und Araber, fahren in der ganzen Welt herum und geben Zeugnis, wie Araber für Juden beten und Juden für Araber. Das sind die zwei. Und es ist faszinierend. Aber das ist das, wir fürchten Geister, wenn keine Furcht Gottes in uns ist. Dann fürchten wir alles so Sachen. Und die Gottesfurcht ersetzt den Aberglauben. Das Nächste. Was bewirkt die Gottesfurcht? Wenn wir Gott fürchten, dann lernen wir Menschen zu lieben. Warum? Wenn man zum Beispiel die 10 Gebote studiert, da sieht man einmal einen Haufen Verbote und ein paar Gebote. Ein paar Gebote, Ehre Gott und so weiter, ich bin der Gott, dein Herr, sollst keine anderen Götter haben neben mir und so weiter. Die 10 Gebote, wenn man es negativ sieht, sind es ein Haufen Verbote und ein paar Gebote. Aber wenn man es positiv sieht, die 10 Gebote, sind es eigentlich zwei Dinge, die die 10 Gebote aussagen. Nämlich erstens, gib Gott die Ehre, fürchte und liebe Gott, ersten 3 Gebote. Die anderen 7 Gebote handeln davon, respektiere und würdige deinen Nächsten. Die ersten 3 Gebote legen fest, wie wir Gott gegenüber leben sollen, ihn fürchten und lieben und ehren. Und die anderen 7 Gebote legen fest, wie wir mit den anderen Menschen leben sollten, nämlich ihn lieben, würdigen und achten. Die ganzen Gebote, Ehre Vater und Mutter, das hat mit Anstand, mit Respekt zu tun, mit Unterordnung. Du sollst nicht töten oder morden, weil Leben ist heilig. Das ist ein Schutz für den Nächsten. Du sollst nicht Ehe brechen, weil die Ehe ist heilig. Du sollst nicht eindringen in eine bestehende Ehe und sie bewahren helfen. Du sollst nicht stehlen. Das heißt, du sollst das Eigentum des anderen bewahren und selber arbeiten. Du sollst nicht falsches Zeugnis reden wider deinen Nächsten. Das heißt, du sollst gut reden. Worte können töten. Im Sprüche Kapitel 12 steht zum Beispiel, du brauchst nicht unbedingt ein Gewehr, das den anderen umbringst. Sprüche Kapitel 12, Vers 6, die Worte der Gottlosen sind ein Lauern auf Blut. Im Sprüche 12, Vers 18, da ist ein Schwätzer, dessen Worte sind Schwertstiche. Und wir kennen das. Und im Sprüche, weiter hinten noch im Genau, im Sprüche Kapitel 18, Vers 21. Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge. Das müssen wir ernst nehmen. So wie wir über den anderen reden, kannst du ihn heilen oder töten. Und dann noch, du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus, Frau und alles, was sein ist. Das heißt nicht begehren. Es ist alles zum Schutz für unseren Nächsten. Warum hat Gott das so klar festgelegt in den 10 Gebote? Ehre Gott und achte deinen Nächsten aus einem ganz einfachen Grund. Weil Gott das Menschenleben so hoch achtet und schätzt. Darum sollten es wir achten und schätzen. Interessanter Wert vom Menschen wird von Jesus klar definiert. Matthäus 25 sagt Jesus, was ihr einem dieser geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Ein Menschenleben ist wertvoll, egal welches Menschenleben. Matthäus 9 steht, wenn jemand euch nur einen Becher Wasser gibt, er wird nicht unbelohnt bleiben. Jakobus 1,27 ist ein interessanter Vers. Da steht, das ist der richtige Gottesdienst. Wie würden du nicht den Satz vollenden? Was ist der richtige Gottesdienst? Und der Jakobus sagt, Waisen und Witwen besuchen. Warum? Weil das Menschenleben bei Gott so wertvoll ist. Darum hat er das immer hervorgehoben. Und darum ist ein Vergehen speziell schwächeren Menschen gegenüber etwas so Ernsthaftes. Und das muss uns bewusst sein. Darum hat es mir so gedacht, wo ich letztes Mal erwähnt, bei der gefährdeten Hilfe, die was sie um Sträflinge, um Straftäter, um Triebverbrecher, um Drogenhändler, um Süchtige kümmern, das hat mir so imponiert. Die Menschen, die was vermasselt haben, und sie sagen ihnen, was ihr gemacht habt, es ist eine Gemeinheit, aber ihr seid trotzdem wertvoll. Ihr seid trotzdem geliebt von Gott. Ihr seid seine, die Menschen, was er gemacht hat. Nicht, was ihr gemacht habt, aber ihr als Person seid wertvoll. Das ist wichtig auch für dich und für mich. Wir haben vielleicht keinen umgebracht, wir haben vielleicht nie Drogen gehandelt, aber wir alle wissen, dass wir da und dort schuldig werden. Aber eins darfst du wissen, du bist wertvoll. Weil Gott uns als wertvoll einstuft. Mir hat das so gedacht, das Zitat hat mir gut gefallen, vom Heinrich Böll. Der hat den Nobelpreis für Literatur gewonnen, 1972, ein bekannter deutscher Schriftsteller. Der hat gesagt, selbst die allerschlechteste christliche Welt würde ich der besten heidnischen vorziehen, weil es in einer christlichen Welt Raum gibt für die, denen keine heidnische Welt je Raum gab. Für Krüppel und Kranke, Alte und Schwache. Und mehr noch als Raum gibt sie Liebe für die, die der heidnischen wie der gottlosen Welt nutzlos erschienen und erscheine. Und dann sagt er, ich empfehle es der Nachdenklichkeit und der Vorstellungskraft der Zeitgenossen, sich eine Welt vorzustellen, auf der es Christus nicht gegeben hätte. Es wäre Hölle. Ich denke übrigens bewusst, dass Krankenhäuser, Altersheime, Versorgung für Schwache, Waisenheime, ist alles aus dem christlichen Glauben heraus entstanden. Nicht aus dem muslimischen, nicht aus dem buddhistischen, nicht aus dem hinduistischen, alles aus dem christlichen Glauben. Warum? Weil das Menschenleben bei Jesus Christus wertvoll ist. Egal ob Krüppel oder Kleinkind oder, das hat man in Rio de Janeiro, der Martin Buchsteiner war einmal unten auch mit der Marion und ich war zweimal unten für Mitarbeiterschulungen und da war ein Straußenkind, das hat im Gottesdienst gesagt, ich habe es eigentlich direkt aufgeschrieben, hat gesagt, und die Straußenkinder in Rio zu der Zeit, die sind erschossen worden, da hat es Erschießungskommando gegeben, weil das ist Abfall. Und natürlich, die haben es Steine und alles, weil irgendwie müssen sie überleben. Und da ist also eine Arbeit, Amai heißt das, die was die Straußenkinder in ihre Häuser holen und sich um sie kümmern, da gibt es mehrere für die. Und ein Straußenkind hat dann gesagt, viele denken, dass wir Kinder von der Straße nur Müll sind. Ja, es stimmt. Aber dieser Müll kann recycelt werden. Gott kann uns vollkommen recyceln und erneuern. Ist es nicht so? Und die Antwort ist, ja, es ist es so. Gott kann jeden recyceln, erneuern. Und wenn ihr Bibel habt, schlagt es auf Psalm 139. Wahrscheinlich einer der schönsten Psalmen. War gut, jeden Tag einmal lesen. Psalm 139, Vers 14. Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es sehr wohl. Nicht verborgen war mein Gebein vor dir, als ich gemacht wurde im Verborgenen, gewoben in den Tiefen der Erde. Meine Urform sahen deine Augen. Und in dein Buch waren sie alle eingeschrieben, die Tage, die gebildet wurden, als noch keiner von ihnen da war. Für mich aber, wie schwer sind deine Gedanken, o Gott, wie gewaltig sind ihre Summen. Der Psalmist sagt, es ist so gewaltig, wie wir gebildet sind, im Verborgenen. Natürlich können wir uns Gottes Willen widersetzen, das tun wir ja alle, weil wir alle Sünder sind. Natürlich können wir von Gottes Plan abweichen. Und Teil, warum ein Mensch Christ wird, ist, um wieder auf den Plan Gottes zurückzukehren. Aber, und das ist mir wichtig, manchmal habe ich bei Christen auch den Eindruck, dass manche Christen glauben, dass Gott erst dann an einen Menschen interessiert ist, wenn er gläubig geworden ist. Das ist völliger Unsinn. Gott ist in jedem Menschen interessiert, völlig egal, ob er gläubig ist oder nicht. Ob er, bevor er gläubig ist oder nachdem er gläubig ist. Gott arbeitet in jedem Menschen lang, bevor er gläubig wird. Paulus sagt, er wurde auserwählt, lang bevor er Christ worden ist, seit seiner Geburt. Jeremia, lesen wir im Jeremia 1,5, wurde im Mutterleib als Prophet erwählt. Die Stadt Korinth ist für mich immer so ein Beispiel. Da lesen wir im Korintherbrief, die Gemeinde ist bestanden aus ehemaligen Ehebrechern, Prostituierte, homosexuelle Diebe, habgierige Trinker, Lästerer und Räuber. Gott war auch interessiert an die Menschen, wie es noch andere beraubt haben. Gott war interessiert an den Menschen, wie es noch fremdgegangen sind, wie es noch betrogen und gestohlen haben. Und es war sicher auch später keine einfache Gemeinde, aber es war die Gemeinde Jesu. Jesus sagt, es sind meine Kinder und ich bin für sie gekommen. Jesus ist ein Freund der Sünder. Für Jesus ist das Menschenleben so wertvoll und darum muss es für uns wertvoll sein. Dann ein weiterer Grund, was bewirkt die Furcht Gottes? Wenn wir Gott fürchten, werden wir Menschen lieben, weil der Mensch so besonders ist vor Gott. Und wenn wir Gott fürchten, oder beziehungsweise Punkt 6, ohne Gottes Furcht, wenn man es umkehrt, hat der Mensch keinen inneren Wert. Und das muss uns auch bewusst sein, ich möchte euch auch ermutigen, wenn uns mit Menschen redet, die noch nicht an Jesus glauben, die glauben, wie ja viele in unserer Gesellschaft, dass wir halt durch Zufall entstanden sind, durch die Evolution und unsere Vorfahren sind die offen oder irgendein offen Mensch und dann geht es halt weiter. Vor 4 Milliarden Jahren, wenn du in ein Lexikon nachliest, vor mir 4 Milliarden Jahren entstand Leben in den Tümpeln und Meeren der Urerde, so steht es im Lexikon. Und vor etwa 3 Milliarden Jahren, durch das Einwirken von Blitzen und Sonnenlicht, bildete sich schließlich die erste Zelle. Und das war eine blaugrüne Alge mit gewissen Bakterien. Das heißt, meine Vorfahren ist eine blaugrüne Alge und Bakterien. Wenn das stimmt, dann ziehe ich gewisse Schlüsse über den Wert meines Lebens und der ist nicht sehr beeindruckend. Wenn nämlich das stimmt, dass Zufall mein Schöpfer ist und die blaugrüne allgemein Vorfahre, dann habe ich als Mensch keinen inneren Wert. Ich möchte euch bitten, das müsst ihr Menschen erklären, die was an die Evolution, an die Makroevolution nennt sie, glauben. Weil das ist, was man glaubt. Dann hat deine Existenz keinen Sinn, du hast kein Ziel und du weißt überhaupt nicht, wozu du da bist. Nur zufällig bist du halt da, eine Kuh, bist du halt ein Mensch geworden. Hat halt gerade so passt, evolutionstheoretisch. Nein, es ist ernst, das ist ja so. Das hat auch dafür, dieses Denken übrigens, dass der Mensch nur aus Zufall entstanden ist, ist verantwortlich für ethnische Säuberungen, wo Menschenleben gering geschätzt wird. Wo man dann Menschen einfach umbringt, weil sie auch andere Volksabstammung sind, oder Zigeuner, oder Schwarze, oder in der Geschichte jetzt weißt du schon, Kleinwüchsige, Behinderte, sind ja unbrauchbar, nicht? Bringen ja nichts. Warum tut man es nicht weg? Das hat geführt zum Beispiel zum Holocaust, wo man Juden, Zeugen Jehovas, Christen, Behinderte, Homosexuelle, hat man einfach vergast. Das sind ja wertlos. Das führt zu sowas. Und gehört vor kurzem, ich weiß nicht, wie lange das jetzt her ist, 2-3 Jahre, im Iran ein Selbstmordattentäter. Das hat man nicht viel gehört. Aber einer dieser Selbstmordattentäter war ein Mensch, der hat das Down-Syndrom gehabt. Dann hat man halt Bomben umgebunden, weil der hat ja nicht gewusst, was los ist. Und dann hat man halt reingeschickt und hat es zerrissen. Ja, ist ja wurscht, der Down-Syndrom ist ja behindert. Das ist nicht wichtig. Für grausame Menschen. Seht ihr, das ist das, was passiert, wo man keine Gottesfurcht hat. Und es kommt uns sehr nahe in unserer Gesellschaft, wo uns bewusst wird, dass jedes Jahr tausende Kinder abgetrieben werden. Abtreibung ist ein sensibles Thema und da kann man nicht einfach so drüber fahren. Aber letztlich ist es eine geringe Wertschätzung des Lebens. War interessant, das kennen vielleicht einige von euch. Da hat es eine Debatte an der Universität gegeben, über Psychologiestudenten waren das. Da hat der Lehrer eine Fallstudie präsentiert, den Psychologiestudenten. Hat er gesagt, ist eine Familie, der Vater hat eine Familie, er hat Syphilis, die Mutter hat Tuberkulose. Sie haben bereits 4 Kinder. Das erste Kind ist blind, das zweite Kind ist gestorben, das dritte Kind ist taub und deshalb auch stumm. Und das vierte Kind hat ebenfalls Tuberkulose. Was würdet ihr als Psychologen dieser Frau raten? Sie ist jetzt zum 5. Mal schwanger und kommt zu euch um Rat, ob sie das 5. Kind abtreiben soll oder nicht. Sie haben sie beraten und angeblich sind sie einstimmig zum Beschluss gekommen, es wäre besser, sie würden dieser Frau raten, dieses Kind abtreiben zu lassen. Da hat der Professor gesagt, Gratulation, Sie haben gerade Beethoven vernichtet. Genauso war es in seiner Familie. Wisst ihr, es muss uns bewusst sein, wir können doch nicht den Wert eines Menschen bestimmen, nur weil er behindert ist. Das hat doch nichts mit seinem Wert zu tun. Ein behindertes Kind ist doch genauso wertvoll wie ein gesundes Kind. Früher haben sie mich aber gefragt, gell? Fragen sie aber, wo ist der Bub oder der Dirndl? Und ehrlich gesagt, ja, ist mir eigentlich wurscht, ganz ehrlich gesagt. Ich sage, ja, Hauptsache ist gesund. Aber eigentlich hätte ich sagen müssen, nein, das ist auch wurscht. Nicht wurscht, aber ob es gesund ist oder nicht, es wird immer unser Kind sein. Wir werden uns kümmern um das Kind, egal ob gesund oder krank. Aber schau es dir einmal, Hauptsache gesund. Wenn es nicht gesund ist, ja, dann nicht so viel wert. Jeder Mensch hat Würde, weil Gott ihm Würde gibt. Und darum, Furcht vor Gott lehrt uns, Menschen zu lieben. Gottes Furcht lehrt Menschen lieben. Dann das nächste Mal Gegenüber schätzen lernen. Nur ein bisschen was Praktisches. Weil es ist natürlich so, dass uns nicht jeder Mensch sympathisch ist. Ich meine, das ist ja einfach so. Nicht? Da brauchen wir ja. Nicht jeder Mensch ist uns bequem. Es muss auch nicht jeder dein Freund werden, ob Christ oder nicht Christ. Das hat ja mit denen nichts zu tun. Aber ob der jetzt ein Mensch sympathisch ist oder nicht, ob der bequem ist in deinem Leben oder extrem unbequem ist in deinem Leben, ich möchte dich ermutigen, erinnere dich immer, mein Gegenüber, wie unbequem mir der im Moment auch ist, er ist ein geliebtes Kind von Gott, er ist wertvoll. Er ist genauso wertvoll wie ich und wie jeder andere Mensch. Weißt du, weil aber mir oft könnte man leicht versuchen, so Menschen so ein bisschen einzustufen. Das tut Gott nie. Und es war jetzt interessant, wo ich jetzt unterwegs war in Deutschland, da habe ich das auch vorbereitet. Und nach, war in Bibelschulen, 6 verschiedene Orte, kommen dann auch bei oft Leute, die ein Gespräch wollen. Und manche kommen, die wollen ein Gespräch, die haben wirklich Fragen und ernsthafte Fragen, und das ist gut so. Aber manchmal kommen auch, die haben keine Frage, die wollen mir nur was sagen. Also ein altes Weiberl, eine fanatische Tierschützerin, weil ich nur über den Wert des Menschen geredet, das hat ich halt nicht gepasst und so weiter. Sie wollten mir eigentlich nur belehren, dass halt die Viecher genauso wertvoll sind und so weiter. Und was, wie ich jetzt bin, denke ich mir, ja, das muss ich mir wieder eine Viertelstunde anlosen, den Kass sozusagen. Und nachher habe ich es angeschaut, dann habe ich gedacht, nein, Gott, du hast dich gar nicht gehen. Du hast dich echt gehen. Wenn ich mir eine Viertelstunde zugelassen über die Katzen und Hund, was mich ein bisschen interessiert. Und es hat mir nichts ausgemacht. Nein, wirklich. Es ist, oder was weiß ich, sie kommen halt und zwangst du die Foto für eine 5 Kinder, ich vergesse es sowieso wieder nach 2 Minuten. Ich treffe aber nicht wie viele 100 Leute mit Kindern. Und dann denkst du, das ist ein wertvoller Mensch. Und es funktioniert. Ich möchte dich recht ermutigen. Probier es nächstes Mal, wenn einer auf den Nerv geht und du redest mit ihm, denkst du, das ist ein wertvoller Mensch. Den hat Gott genauso gern wie mich. Der denkt, ich bin genauso ein komischer, wahrscheinlich. Aber er ist wertvoll. Und wenn man sich das bewusst macht, kann man den Menschen völlig anders begegnen. Jeder Mensch ist wert, dass man ihm zuhört. Jeder. Egal wer es ist. Jeder Mensch hat was zu sagen. Und es ist wert, ihn kennenzulernen. Weil Gott liebt ihn. Und wisst ihr, muss man das gerade im engsten Bereich lernen. Vielleicht, wirst du über deinen Ehemann denkst. Oder deine Ehefrau. Wenn du deinen Ehepartner anschaust, kannst du sagen, das ist ein wertvoller Mensch. Das ist er. Egal, wer er ist. Er ist wertvoll. Es geschieht nämlich sehr leicht, dass man die Wertschätzung verliert. Gerade im Eheleben. Das hat oft damit zu tun, dass man nicht mehr bewusst ist, wie wertvoll der jetzt gegenüber ist. Und wenn man sich dessen bewusst macht, kann man wieder ganz eine neue Liebe entdecken zum Ehepartner. Zu den Kindern oder Eltern oder Großeltern, das ist nicht leicht oft mit den Großeltern oder auch den Eltern. Aber wenn die in dein Haus wohnen, erinnere dich über, das sind wertvolle Menschen. Es wird dir unheimlich helfen, damit zurechtzukommen, weil so sieht Gott die Menschen. Und wenn man Gott fürchtet, lernt man Menschen zu lieben. Und darum habe ich dazu geschrieben, als Christen müssen wir nicht nur die rechte Theologie lernen, sondern die richtige Herzenshaltung anderen Menschen gegenüber. Und die beginnt mit der Furcht Gottes. Und vielleicht muss der eine von uns sagen, Herr, ich möchte um Vergebung bitten. Ich habe meine Ehepartner, meine Eltern, eigentlich unwürdig behandelt. Sie sind würdig vor dir. Dann noch ein letztes. Wie kann man Gottes Furcht lernen? Erstens, die Furcht Gottes kommt von Gott. Der natürliche Mensch hat keine Furcht vor Gott. Das ist uns nicht angeboren. Und darum können wir ruhig auch beten, Herr, ich bete um eine rechte Furcht vor dir, die was mich zu dir treibt. Wir können beten darum. Im Jeremia steht, ich werde ihnen einerlei Sinn geben, damit sie mich alle Tage fürchten. Es ist eine Gabe Gottes. Das Zweite, wie kann man Gottes Furcht lernen? Ganz praktisch, meditiere, betrachte Gottes Schöpfung. Ich finde so, wir haben so einen Vorteil, wo wir schön wohnen, das ist ja ein Wahnsinn. Ah, ich denke mir so, wo ich wieder zurückkomme, nein, solange ich da bleiben darf, ich gehe nicht so anders hin. Außer ich muss woanders hingehen. Aber wenn es da bei uns rausgeht, es ist so leicht, Gott anzubeten. Weißt, wir haben einen großen Vorteil, ein Staudmensch ist umgeben von Menschenschöpfung, wir sind noch umgeben von Gottes Schöpfung. Auch wenn auch gefallen. Gottes Schöpfung sind jetzt nicht nur die Berg, die Augen für Kinder oft. Die Augen für Kinder, denke ich mir oft, sind oft ein Riesengrund, Gott anzubeten. Das ist was Wunderschönes. Ein Sonnenuntergang. Betrachte, meditiere über diese Dinge. Es hilft uns zu lernen, Gott zu fürchten. Das Dritte, nachzudenken über den Charakter Gottes. Und da möchte ich einfach ermutigen, lest die Bibel. Um Gott kennenzulernen, lest die Bibel. Sie ist nicht kompliziert. So viele Leute sagen, nein, die Bibel ist so kompliziert. Ja, fang halt nicht mit Hesekiel an. Fang im Neuen Testament an, ist weit gescheiter. Mit Matthäus, mit den Evangelien. Fang mit dem an, damit du Jesus kennenlernst, wer er ist. Weißt du, es ist so, die Berge, die können wir zwar sagen, dass wir einen großen Gott haben. Das sehe ich schon in die Berge. Aber die Berge sagen mir nichts über den Charakter Gottes. Weil zum Beispiel, du gehst jetzt aus in ein wunderschönes Schneetreiben, tausende Schneeflocken, jeder ist anders, denkst du, wow, das ist ein guter Gott. Und nachher sind Millionen Schneeflocken, deren sie zusammen, eine Lawine kommt runter und verschüttet 10 Leute. Jetzt bist du, ist das jetzt so, das hat auch Gott da. Jetzt bist du nicht mehr sicher, ist jetzt selber noch gut oder ist jetzt so schlecht. Die Schöpfung sagt dir etwas über die Größe Gottes, aber nicht über seinen Charakter. Wenn du den Charakter Gottes kennenlernen willst, musst du auf Jesus schauen. Weil Jesus hat gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Ich bin genau wie mein Vater. Wenn ihr wissen wollt, wie der Charakter von meinem Vater ist, schaut auf mich, dann lernt ihr mich kennen. Und ich möchte euch ermutigen, lest nicht nur die angenehmen Bibelstellen, lest auch die Bibelstellen, die was ein bisschen komplizierter, oder nicht kompliziert, aber wo es auch um Gericht geht, was man nicht so gern lest. Lest beides. Es lehrt uns, Gott zu fürchten und zu lieben. Viertens, wir kommen Gott fürchten lernen durch die elterliche Erziehung. Ich glaube, das ist eines der wichtigsten Dinge, was unsere Kinder anbelangt. Lehrt den Kindern die Furcht des Herrn. Lest Bibelgeschichten von euren Kindern, Enkelkindern, Urenkel, was immer. Und lest nicht nur die Bibelgeschichten, wo die Schafel verloren geht, lest auch die unangenehmen Bibelgeschichten. Es ist gut für die Kinder. Auch die Furchteinflößenden. Die heutige Pädagogik, ich habe mal, viel, was ich sage, ist auch nicht schlecht, aber ich habe mal, glaube ich, wird es ein bisschen übertrieben. Was für mich auch wichtig ist, mit den Kindern normal im Alltag über Gott reden. Dass man es nicht, also das Christenleben zum Ritual verkommen lässt. Von Mittagessen, ja, Hände falten und beten, ist eh gut. Aber das soll vielleicht nicht das Einzige sein, wo man den Namen Gottes in den Mund nimmt. Man kann ja mal beim Autofahren über Gott reden. Dass man sagt, ah, schau, was ich gestern gelesen habe, das hat mir schön getaugt oder was. Oder was ich beim ABS gehört habe, da hat er irgendwas gesagt, das war, komm ja mit den Kindern, oder wenn du Skifahren gehst mit ihnen, am Lift rauffahren, kann ich auch einmal was sagen. Einfach, dass man im Alltag auch mit Kindern über Gott redet. Ganz normal, wenn man über das Skifahren oder Fußball oder was redet. Über Gott reden. Und das Letzte, Gott anbeten. Und da haben einfach zwei Dinge. Ich gehe so gerne mit Gott spazieren, einfach mit ihm reden. Man kann auch, die Hannelore sitzt lieber in der Küche und redet auch mit ihm. Das kann jeder tun, wie er will. Aber einfach in diesem persönlichen Gespräch mit Gott bleiben. Nicht so ein Ritual. Du musst nicht Hochdeutsch reden, brauchst nicht immer die Hände falten. Du kannst einfach reden mit ihm, weil Gott lebt. Und das möchte ich ermutigen. Und das andere, nicht nur allein mit Gott spazieren, sondern so gemeinsam im Gottesdienst. Gottesdienste sind deshalb so wichtig, dass man gemeinsam Psalmen liest. Darum lesen wir meistens einen Psalm, auch in unsere Gottesdienste. Das ist nicht nur eine Liturgie, sondern wirklich drauf losen, gemeinsam einen Psalm lesen, das ist was Wunderschönes. Gemeinsam das Glaubensbekenntnis bekennen. Gemeinsam auf Gottes heiliges Wort hören. Ob es dir jetzt alle passt, was er sagt oder nicht, das ist ja gar nicht einmal so wichtig. Aber in der Gemeinschaft, im Wort, im Lied, im Sakrament vor Gott sein. Es ist eine wichtige Sache, um lernen, Gott zu fürchten. Und das möchte ich einfach ans Herz legen. Psalm 34, 12 nochmal, mit dem, was ich angefangen habe, der gefällt mir so. Kommt, ihr Söhne, hört mir zu, die Furcht des Herrn will ich euch lehren. Und so ist mein Gebet, dass dies Wirklichkeit sein und werden kann, auch in unserem Leben. Ich möchte nur miteinander beten. Lieber himmlischer Vater, wir möchten dir von Herzen danken für deine große Liebe zu uns, die was uns immer wieder zu dir zieht. Und Herr, deine Liebe ist so groß, deine Gnade ist so groß, dass wir anfangen, dich zu fürchten. In einer guten Weise, Herr, dass wir eine Ehrfurcht haben vor einem großen, einem majestätischen Gott. Ein Gott, der was Ungerechtigkeit bestraft. Ein Gott, der was nicht gleichgültig ist, Dingen dieser Welt gegenüber. Und ein Gott, der Menschen so liebt, der Menschen zu sich zieht, egal wo ein Mensch steht, oder was er tut, gesund oder krank, alt oder jung, Herr, jeder Mensch ist vor dir wertvoll, ungeboren oder geboren. Und Vater, so bete ich einfach, dass wir in dieser Gottesfurcht wieder lernen, uns gegenseitig ermutigen darin, recht vor dir zu leben. Dass du, ja, dass wir dir auch gefallen wollen. Dass uns gefreut und du auch lachen kannst. über das, wie wir mit dir leben, mit all unseren Fehlern, mit all unseren Sünden, Herr. Um das geht es gar nicht so. Es geht darum, dass wir uns einfach nach dir sehnen und dich einbeziehen im Alltag unseres Lebens. Ich bete daher, dass wir in der Gottesfurcht lernen, unsere Nächsten zu lieben und zu schätzen, unseren Ehepartner, egal wie er ist, mit all seinen Schwächen und Stärken, er ist wertvoll. Unsere Kinder, unsere Eltern und Großeltern, unsere Nachbarn, Herr, so kompliziert sein können, Herr, wir wollen wissen, sie sind würdig, weil du sie liebst. Und so danke dir, dass die Gottesfurcht uns lehren kann, den Nächsten zu lieben. Danke, dass wir durch die Gottesfurcht lernen dürfen, Menschen weniger zu fürchten. Dass wir nicht mehr Götzen anbeten und Aberglauben nachlaufen müssen, sondern frei sein dürfen davon. Und wir befreit sind in der Gottesfurcht. Herr, ich bete, dass dies einfach in unserem Leben mehr und mehr Wahrheit werden darf. Und dass wir uns als Christen gegenseitig dahingehend ermutigen. In der Gemeinschaft, in den Gottesdiensten, im Zweiergespräch. Und dass wir uns auch übertrauen, einfach was sagen, den anderen ermutigen auf dem Weg mit dir. Das ist mein Gebet. Herr, segne all die Lieben da und schenke uns einen guten Winter wieder vor uns. Gut in deinem Sinn, Herr, was immer es bringen möge. Dass wir dich besser kennenlernen und Menschen mehr lieben lernen. Darum bete in Jesu Namen. Amen.